Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Sean Murphy ist der klare Favorit dieses Finals in Jian, haben sie gesagt. Der wird das gewinnen, da kann wohl kaum einer was dagegen setzen. Die Experten von Total Clearance haben gesprochen und die Experten am Snookertisch haben anders gesprochen, anders gerichtet. Mark Williams hat den Titel geholt in China und das nicht nur in einem, ja, nicht ganz so spannenden Finale, sondern in absolut überzeugender Manier. Darüber müssen wir sprechen und vor allem auch über die ganze Reihe an Rekorden und anderen Sachen, die er jetzt mit diesem Sieg mitnimmt. Und ob das Ganze eine Riesenenttäuschung für Sean Murphy ist, das werden wir auch besprechen. Und das tun wir hier am Montagabend, ganz ungewöhnlich für ein Weltranglistenturnier, hier bei Total Clearance, zusammen mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kati.
Hallo Christian. Ja, du hast es gerade angesprochen, Montagabend ist es und wir sitzen hier. Das Finale hat dann diesem, warum endet dieses Turnier an einem Montag, fast wirklich nochmal den Boden ausgeschlagen, dadurch, dass es ja nicht mal ein geeignetes Finale war für diejenigen, die gesagt haben, ach, da mache ich ein bisschen früher Feierabend. So ein typischer Turniertag in China endet so gegen 17 Uhr an der deutscher Zeit. Wenn ich dann schaue, dass ich irgendwie um 14 Uhr halt rauskomme zum Session-Start, bin ich vielleicht 15 Uhr zu Hause und dann kann ich die heiße Phase noch mitbekommen. Ja, so lief das eben mal überhaupt gar nicht diesmal. Und so bleiben wir mit dem Montagsrätsel. Das hat auch, glaube ich, nie jemand erklärt, oder haben wir es einfach verpasst? Aber ich habe extra sogar nachgeguckt, ob ein Feiertag ist in China, wo wir auch, ja. Genau, wo wir jetzt ein bisschen gratulieren könnten oder so, oder sagen könnten, hey, da wurde jetzt ja das gefeiert. Ich meine, es war ja gerade, war eine wichtige Feiertagswoche, aber die endete mitten im Turnier. Also das, ich hätte es auch noch verstanden, wenn man deswegen den Beginn nach hinten hätte verschieben müssen, wie man jetzt bei uns auch nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag das Turnier starten lassen würde, weil es ein Montag ist, sondern dann nochmal einen Tag warten würde. Aber das hat auch nicht gepasst. Also wir wissen es nicht, warum es ein Montag war. Mit uns redet auch keiner. Und deswegen ja, kommt wieder ein bisschen diese Schadenfreude, die ich öfters, aber ungern an mir entdecke, wenn es um Snooker geht. Das ist dann auch noch so ein kurzer Abend, beziehungsweise eben Nachmittag war hier in Europa, was dieses Finale betrifft.
Ja, ganz witzig. Ich habe gestern, nachdem wir dann auch gerätselt haben, warum es Montag ist, habe ich nämlich auch gegoogelt, ob irgendwelche Feiertage sind, die wir einfach verpasst haben. Aber nein, es ist einfach nichts. Vielleicht wollte man einfach sagen, hey, die Weltmeisterschaft endet auch auf dem Montag. Dort ist es allerdings ein Feiertag. Warum dann nicht auch der Jian Grand Prix? Auf jeden Fall hat Mark Williams das Ganze gewonnen. Und zwar mit 10-3. Es war das mit Abstand langweiligste Finale dieser Snooker-Saison bisher, zumindest wenn man auf spannende Snooker-Matches steht, weil es auch leider dann relativ schnell entschieden war. Wir haben ja viele Matches diese Saison oder auch viele Finals erlebt, wo wir eine klare erste Session hatten, aber dann kam der andere Spieler ja teilweise nochmal deutlich heran, hat das Ganze nochmal spannend gemacht. Das war hier überhaupt nicht der Fall und das lag an zwei Sachen letztendlich. Ne? Zum einen hat Mark Williams einfach eine gnadenlose Chancenauswertung gezeigt heute und Sean Murphy, der die ganze Woche über alles kurz und klein gespielt hat, phasenweise Gegner an die Wand gespielt hat, Cameron Wilson, kleiner Gruß geht raus, der kam zu keinem Zeitpunkt vernünftig ins Match.
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ich meine, er hat mal zwei Frames in Folge gewonnen, dann in der Abendsession, ja, als er das auch musste. Ne? Ich würde auch sagen, da, nicht mal da kann man von irgendeiner Hochphase des Sean Murphy sprechen. Der hat nicht stattgefunden in diesem Finale und das lag an der Chancenauswertung von Mark Williams, das lag am Matchplay von Mark Williams und so falsch unsere Vorhersage auch war, das hatten wir zumindestens kurz erwähnt, dass Mark Williams es schafft, andere Leute so an sich abprallen zu lassen und dass das bei Sean Murphy immer besonders viel Spaß macht. Und genau das haben wir eigentlich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir in bestimmte Szenen reingehen müssen in der ersten Session, aber es war einfach ein Mark Williams, der auf allen Ebenen brilliert hat, was sich bei ihm halt nicht in zwei Maximum Breaks äußert, sondern in Breaks, mit denen er Frames gewinnt, die solide sind, ne, im 70er-Bereich, der auch einen knappen dritten Frame gewonnen hat, in dem Sean Murphy einen 55er-Break gespielt hat, der auch einen relativ knappen vierten Frame gewonnen hat mit einem 68er-Break. Also Sean Murphy hat nicht sofort ins Match gefunden und Mark Williams hat es dann meisterhaft verhindert, dass er es jemals getan hat.
Ja, also es ist, glaube ich, müßig, irgendwo einzeln in Frames reinzugehen, weil im Prinzip kann man fast jeden Frame oder sagen wir mal so 60-70% aller Frames erklären, weil sie stets gleich abliefen. Sean Murphy hat meistens die erste echte Chance bekommen, hat sich dann irgendwann entweder verstellt, hat verschossen oder hat irgendwie eine katastrophale Safety gespielt und dann kam meistens Mark Williams entweder mit einem relativ leichten Einsteiger ran oder mit einem mal schweren und hat ein frame-entscheidendes Break draus gemacht oder zumindest ein frame-vorentscheidendes Break. Das war eigentlich fast immer der komplette Frame-Ablauf. Und das, was Sean Murphy ja dann auch so ausgezeichnet hat, die Woche über Frames mit einer oder spätestens mit zwei Möglichkeiten zuzumachen, das fand heute quasi überhaupt nicht statt. Und wenn du dann halt 0-4, 1-7 nach der ersten Session, die ja dann frühzeitig abgebrochen wurde, was, glaube ich, auch für alle komplett überraschend kam.
Oh, ja.
Und auch keiner so richtig wusste, warum jetzt. Und wenn du dann 1-8 zurückliegst, dann ist das Ding halt auch gegessen.
Ja, aber das war die Szene des Matches, oder? Das war doch, ja. Also für mich ist das das, was in Erinnerung bleiben wird. Wie Mark Williams diese 127 spielt im achten Frame, ein fantastisches Century Break. Und danach die beiden auf ihren Sesseln wieder Platz nehmen und da sitzen und darauf warten, dass die Bälle wieder aufgesetzt werden. Und die werden aber nicht wieder aufgesetzt, sondern da sind hier die Big Bosse in der Arena, ne? Und dann wird entschieden, das war jetzt der letzte Frame der Session. Und das ist schon, ne, Mark Williams hat dann auch gefragt, ne, sollten wir nicht 9? Und dann hat die Schiedsrichterin auch gesagt, ne, ursprünglich war 9 geplant, also das wissen wir auch, aber das hat sie auch in der Arena natürlich korrekt dann ihm beantwortet. Aber jetzt waren es dann plötzlich nur noch 8. Wie dreist ist das denn? Also, dass da auch der Mark Williams so cool geblieben ist, war es ja schon ein Unterschied natürlich, ob dir nur noch, ne, ein Frame fehlt oder 2. Und da bist du so in einem Lauf drin, hast gerade noch ein Century ausgepackt, und dann wird dir dieser letzte Frame der Session verwehrt. Also, ich glaube, ich wäre da ausgerastet. Ich weiß nicht, ob der Mark Williams wenigstens innerlich ausgerastet ist, aber das grenzt, also das, nee, also das grenzt da auch wieder an diese Willkür. Ja, nur weil jetzt die Promoter und die Broadcaster jetzt wollen, dass die Session kürzer ist, damit man abends mehr zu zeigen hat, wird jetzt einfach ein Frame weniger gespielt. Also das ist doch, es handelt sich um ein Turnier, ne? Das handelt sich um ein Finale, da geht es um einen Titel in einem Profisport und dann entscheidet man so spontan, wie die beiden da saßen und gedacht haben, der Frame geht jetzt los, der nächste. Ja, er ging nicht los. Also diese Willkür, oh, das habe ich wirklich auf die Palme gebracht und irgendwie mehr als die beiden. Also Ich würde da gerne, ich hätte gerne, dass da sowas auch mal ein Nachspiel hat. Und hey, es geht ja nicht darum, dass mal Distanzen verändert werden. Hatten wir beim German Masters auch schon, wo zwischendurch auch keiner mehr wusste, wie lang das Finale eigentlich ist. Aber das ist schon nochmal Next Level, da mal kurz in die Arena reinzugehen und zu sagen, sorry, das ist uns jetzt zu unausgeglichen. Ja, dann machen wir halt einen Frame kürzer, mal in der Hoffnung, dass sich noch was ändert über die Zeit. Also wirklich, da langst du dir doch ans Hirn.
Ja, vor allem, es gibt ja gewisse Regeln und da über Wettbewerbsverzerrung zu sprechen, ist vielleicht nicht ganz unangebracht, ne? Also normalerweise gibt es ja die Regelung, dreiviertel Stunde vor Beginn der nächsten Session wird nichts Neues angefangen. Bei Finals kann es dann auch gerne mal eine Stunde sein oder so, aber ja, muss man schauen. Auf jeden Fall war es Mark Williams, wie du schon gesagt hast, ja total egal. Wer nämlich dachte, dass 1-7 nach der ersten Session könnte eventuell dafür sorgen oder sorgt vielleicht dafür, diese frühere Pause, dass Murphy nochmal zurückkommt, Nee, Mark Williams startete direkt dann am Abend, genauso wie er in der ersten Session die erste Session beendet hatte, nämlich mit einem Century, 122. Murphy gewann dann nochmal 2 Frames, aber im Grunde war spätestens zu diesem Zeitpunkt allen klar, das Ding wird hier an Mark Williams gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am 13. Frame gab es ja dann quasi, das war ja ein Bild für, als Zusammenfassung des Matches nochmal. Ne? Murphy war in den Bällen. Der Split funktionierte dann nicht nach, ich glaube, nach, weiß ich nicht, 15 Punkten oder sowas, was er gespielt hatte. Musste da einen sehr riskanten Ball angehen und den hat er verschossen und zu dem Zeitpunkt war da klar, okay, ja, Mark Williams, der macht jetzt das Frame-Entscheid in den Break und dann hat sich die Sache.
Ja, genau so, das war mit Ansage. Ich meine, immerhin hat es noch ein Mid-Session-Interval gegeben, aber dann war es halt auch schnell vorbei, der Nachmittagabend. Ja. Und dann kam natürlich die große Preisverleihung, ist ja klar, da wird die Trophäe vergeben. Das ist schon lustig, oder? Daran erkennt man auch immer die chinesischen Turniere, dass sich die Leute, die dann die ganzen Sachen verleihen, nicht an der kurzen Bande aufstellen können, wie es jetzt beim German Masters oder so der Fall ist, ne? Sondern da wird schon die lange Seite vom Tisch gebraucht, an der die sich aufstellen für ihr Gruppenfoto und so, weil sonst haben die alle da gar keinen Platz. Ja, das hat wieder Stunden gedauert. Also Mark Williams ist auch in der Zeit gefühlt nochmal um 3 Jahre gealtert. Nein, also der Mann hält sich wirklich gut. Respekt, ist jetzt der älteste Ranglistentitelträger und das noch mit der längsten Trophäe, die wir, glaube ich, im Sport haben. Also passender geht's ja nicht.
Nee, passender geht es wirklich nicht. Die Preisverleihung war dann noch sehr kurios. Julie Long hat ja dann stellvertretend für die 3 Leute, die in Maximum gespielt haben während des Turniers, da ein Preisgeld entgegengenommen. Also es ist ja schon immer sehr, sehr kurios, was da bei den Preisverleihungen in China abgeht. Du hast es schon gesagt, Mark Williams jetzt ältester Sieger bei einem Ranglistenturnier mit 50 Jahren und 206 Tagen, um es mal ganz genau zu sagen. Nicht nur das, er ist, ich weiß immer nicht, wer so eine Statistiken ausgräbt, er ist dann jetzt auch der erste Spieler, der es in 5 aufeinanderfolgenden Jahrzehnten, also quasi seit seinen Teenagerjahren, in jedem seiner Jahrzehnte seines Lebens geschafft hat, einen Titel zu holen auf der Main Tour. Also das ist schon irgendwie überragend. Er ist jetzt auch wieder die Nummer 1, was die 92er-Generation angeht. Die sind ja immer noch auf den Plätzen 4, 5 und 6 in der Weltrangliste. Mark Williams jetzt die Nummer 4. Und man kann es eigentlich auch wirklich nicht anders sagen. Der ist auch einfach die coolste Socke von den dreien. Ne? Und man hat auch das Gefühl, auch wenn er ja sagt, seine Augenprobleme hindern ihn dann manchmal so ein bisschen, wo ich mich ja mal frage, wo genau, an was genau hindern die ihn eigentlich. Ich könnte mir bei Mark Williams auch vorstellen, der steht da in 5 Jahren noch immer genauso am Tisch.
Der hat sich auch wirklich wenig verändert über die letzten Jahre. Also er isst immer noch gerne Döner, man kann seine Tweets immer noch nicht besonders gut lesen. Er trainiert angeblich ja nie, es interessiert ihn eigentlich auch alles nicht. Also das ist sehr gleichmäßig, was der Mark Williams uns die letzten 5, 10 Jahre eigentlich von sich gezeigt hat. Und am Tisch kommen wirklich immer wieder diese Glanzmomente, wo der einfach ein komplettes Turnier lang ja, spielt, wie vor 20 Jahren. Das ist schon, das ist absolut beeindruckend. Ne? Absolut beeindruckend von Mark Williams. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Ja, was machen wir jetzt da draus? Also eigentlich so richtig gelernt haben wir nichts, weil Mark Williams war vorher für sowas gut und ist es jetzt immer noch. Hat vielleicht sein WM-Finale sich so ein bisschen von der Seele gespielt jetzt. Nicht, dass die Turniere miteinander vergleichbar wären, aber ist doch eigentlich schön, jetzt so ein Finale zu gewinnen. Und dann auch noch so und dann auch noch gegen den Sean Murphy. Wir können nicht in ihn reinschauen, aber irgendwie für so einen Typen wie Mark Williams müsste das doch extra Spaß machen, gegen so einen Typen wie Sean Murphy zu gewinnen, oder? Weil die einfach so unterschiedlich sind.
Ja, also ich glaube, im Moment macht es sowieso Spaß, gegen Sean Murphy zu gewinnen. und wie wir alle wissen, sind wir alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt. Und Mark Williams ist ist genauso nur noch ein Sieg, beziehungsweise er ist nicht mehr ein Sieg von einem Sieg entfernt. Er hat ja gewonnen gegen Sean Murphy. Es war Titel Nummer 27 für Mark Williams. Ist er jetzt nur noch einen Titel hinter Steve Davis und ich bin mir ziemlich sicher, den wird er noch überholen. Und ich glaube, dann werden wir diesen Rekord mit ältester Ranking-Event-Winner, werden wir jetzt über die nächsten Jahre bei den 92ern dann häufiger noch sehen, weil die sind ja alle fast gleich alt. John Higgins, Ronnie O'Sullivan, Mark Williams. Also die werden sich da wohl jetzt über die nächsten anderthalb, zwei Jahre die Klinke in die Hand geben, was das angeht.
Juhu, da freue ich mich ja drauf. Das sind ja die 92er-Statistiken, die ich besonders gerne immer wieder bespreche.
Vielleicht können wir bald wieder drüber sprechen, wer von den dreien die Nummer 1 wird, denn auch da hat Mark Williams ja jetzt vielleicht ein bisschen Chancen, aber ich glaube, in dieser Saison wird da Judd Trump, Neil Robertson, wird einer von den beiden eher. Aber wir wissen es nicht, denn es gibt ja Turniere, die jetzt ständig reinkommen mit 500.000 Pfund am Preisgeld. Also wer weiß, das wirbelt eh alles durcheinander. Weiter geht's mit Snooker auf der Main Tour übrigens schon diese Woche. Allerdings mit der Qualifikation nur in Anführungsstrichen für die Scottish Open, für das dritte Turnier der Home Nation Series. Dann das zweite Turnier der Home Nation Series. Eins haben wir ja schon gesehen, das werden die Northern Ireland Open sein. Die in der kommenden Woche, beziehungsweise eigentlich jetzt schon in dieser Woche, denn am Sonntag beginnen die, in der Waterfront Hall von Belfast stattfinden werden. Dann hören wir uns natürlich auch vorher noch mit einer Vorschau, wahrscheinlich hier bei Total Clemens. Mark Williams gewinnt in Jian. Und ein Thema haben wir noch, denn das ist so ein bisschen untergegangen während des Turniers in China. Aber es gab ein Interview von David Hinton unter der Woche mit dem Vorsitzenden von WST, mit dem WST-Chairman Steve Dawson. Und das hat ein bisschen für Furore gesorgt. Eigentlich, ja, so die überraschendsten Aussagen waren das nicht. Das war eigentlich fast eher so wie das Sommerinterview mit irgendeinem Politiker oder mit dem Bundeskanzler gerade. Da sehr viele politische Aussagen. Aber wenn man mal so zwischen den Zeilen liest, beziehungsweise eigentlich muss man gar nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern die Aussagen von Steve Dawson, die lassen dann halt leider sehr tief blicken, dass im Moment der Sport so generell in eine Richtung rückt, wie wir das halt jetzt über die letzten Jahre halt gesehen haben. Und Kati, die den Fans und vor allem den alteingesessenen Fans nicht unbedingt gefallen.
Ja, das ist richtig. Dave Hendon hat es auch schön gesagt, so dass wir sind im Zeitalter der Kommerzialisierung. Und das hat man eigentlich die ganze Zeit gemerkt in dem Gespräch mit Steve Dawson, der ja zum ersten Mal seit 2 Jahren aus seinem Loch gekrochen ist und mit jemandem gesprochen hat. Das war das letzte Mal eben vor 2 Jahren mit Stephen Hendry, jetzt mit Dave Hendon. Ich habe mir viele Fragen gestellt. Ich dachte mir erst so, okay, Dave Hendon gibt sich für sowas her. Ist der jetzt komplett nur noch quasi dem Establishment treu oder kommt er seiner journalistischen Pflicht hier nach? Ich würde sagen, ich habe ein gemischtes Gefühl. Ich glaube, die Fragen, die er gestellt hat, da hat er auch doch durchaus noch mal kritisch nachgefragt. Mir fehlen Fragen, die er nicht gestellt hat, zum Beispiel die nach dem Live-Scoring. Also wir sind ein professioneller Sport mit einem komplett nicht funktionierenden Live-Scoring, was gefühlt schlechter statt besser wird.
Komm, also das 274er-Break diese Woche, willst du mir jetzt sagen, dass es das nicht gab?
Doch, das gab es parallel in Saudi-Arabien.
Ach so.
Ja, genau. Ja, richtig. Genau. Also es wird nicht besser, es wird immer noch schlechter. Und das ist jetzt wirklich keine Randnotiz mehr. Und das muss angesprochen werden eigentlich in so einem Interview, wurde nicht angesprochen. Jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber ich glaube, die Fragen, die er gestellt hat, hat er eigentlich solide gestellt. Steve Dawson wirkte unfassbar nervös. Oder Christian, was hattest du für einen Eindruck von dem? Also der hat ja gezittert wie Espenlaub, hat sich nur da aufgeregt bewegt. Und wie hat jemand so schön auf YouTube geschrieben? Ja, he did not inspire me. Also mich hat er nicht inspiriert. Ich glaube, das ist wirklich noch die freundlichste Art und Weise, wie man das ausdrücken kann. Also das war eigentlich nicht das Auftreten eines Chairmans, wie man sich's eigentlich wünschen würde. Nicht, dass ich jetzt gerne eine Barry Hearn-Kopie da hätte. Nicht falsch verstehen. Aber das hatte schon wirklich recht wenig Format. Vom Outfit bis zum Verhalten. Und diese ganze Nervosität, obwohl er ja unter komplett kontrollierten Bedingungen mit einem einzigen, dem Snooker-Sport oder dem Snooker-Establishment durchaus verbundenen Journalisten ein Interview gemacht hat. Das war jetzt ja keine Pressekonferenz und da hat noch einer heimlich mit dem Handy mitgefilmt. Das war ja alles komplett unter seiner Kontrolle. Aber ja, so vom Charme her und so hat er mich jetzt schon mal nicht überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ähnlich, aber erklärt er dann auch vielleicht, warum er so selten in die Öffentlichkeit geht anscheinend. Ne?
Ja, buhu, das, dann such dir einen anderen Job, ganz ehrlich.
Ja, das stimmt ein bisschen. Ich fand tatsächlich eher schlimm, dass es mich so ein bisschen bestätigt hat in den Sorgen, weil wir reden ja nun sehr häufig drüber, was ist mit Kontinentaleuropa, was ist mit, also dass eine PTC-Serie jemals zurückkehrt. Ich glaube, da können wir uns von den Gedanken können wir uns verabschieden, aber spätestens mit dem, was er so gesagt hat in Bezug auf neue Events und dass man ja versucht, dass man ja so sich so selbst beweihräuchert damit, dass der Move nach Hongkong bei dem World Grand Prix war so eine geniale Idee und Saudi-Arabien ist ja so toll und alle Turniere, wir reden über so viele neue Turniere, wir gucken in ganz viele verschiedene Lokalitäten rein, hat er gesagt. Aber alles, was jetzt kommt, muss groß, muss profitabel, sustainable, wie es so schön heißt. Es muss bigger and better werden. Und genau diese Aussage ist wenig überraschend, aber sorgt natürlich für Sorgenfalten, gerade wenn man an Turniere wie das European Masters denkt oder ans Paul Hunter Classic. Davon können wir uns, glaube ich, in der nächsten Zeit mit der Einstellung erstmal endgültig verabschieden.
Ja, und das ist schon wirklich traurig inhaltlich. Nicht, dass wir super naiv wären und uns als Riesenhoffnungen gemacht hätten, aber da es scheint nicht mal so ein Nebengedanke oder so eine Nebenschiene für kleines, charmantes Snooker übrig zu sein in diesem Laden. Und das macht mich schon sehr, sehr traurig. Ähnlich ja auch mit dem Crucible, ne? Wo er ja komplett zurückgerudert ist von der Aussage, wir würden es bis Ende des Jahres wissen. Ja, wir haben also mehr Informationen, hält er schon realistisch bis Ende des Jahres, aber sowas dauert natürlich lange. Wie lange, Freunde, wie lange dauert das? Wie viele Jahre diskutieren wir jetzt da schon rum? Also wirklich, der hat einen Eindruck eines Saftladens hinterlassen. Wenn man einmal drüber nachdenkt, was er eigentlich gesagt hat und also man kann da so oberflächlich drauf gucken und sich denken, ja, das waren alles so nichtssagende politische Aussagen, aber eigentlich waren das sehr vielsagende Aussagen und es tut mir auch leid, ich kenne den Mann persönlich ja gar nicht, aber ich kann irgendwie kaum ein gutes Haar an ihm lassen. Das einzig Vernünftige, was er gesagt hat, war quasi das Kontra gegen Neil Robertson, ne, was diese China-Geschichte angeht, also wie viele Turniere man hintereinander in China machen kann. Da hat er auch gesagt, das ist was finde ich absolut richtig ist, angenommen, es gibt da 5 Turniere hintereinander, was machen, also nicht jeder Spieler ist Neil Robertson und kommt dann einmal ins Viertelfinale und einmal ins Finale und so, sondern was passiert mit den anderen, die in der ersten Runde rausfliegen und dann irgendwie so 4 Tage dann nach Hause fliegen oder ein Hotel sich durchgehend leisten müssen. Mhm. Also, dass er die Seite auch gesehen hat, das hat mich dann zu dem Zeitpunkt im Interview fast schon überrascht, dass dann doch mal so was, was Interessantes und auch inhaltlich irgendwie Sinnvolles kam. Aber ansonsten, ich habe mich über weite Strecken gefragt, was für einen Sport guckt der? Es ist irgendwie, wir gucken in unterschiedlichen Sport, wir kriegen andere Sachen mit. Ja, ich finde es grauenvoll. Ja, Thema Kontinentaleuropa. Was ist dein Argument? Ja, also da brauchen wir natürlich, klar, wir haben jetzt ganz nett ganz viele Spieler aus Kontinentaleuropa, aber damit da ein Turnier erfolgreich ist, müsste sich da schon mal jemand wirklich durchbruchsmäßig etablieren. Ja, wirklich? Wirklich? Meinst du, das German Masters? Da hatte sich auch, ja, da hatte sich Lasse Münstermann und Patrick Einzel, die hatten sich total auf der Tour etabliert, ne, als das eingeführt wurde, ja. Also es geht nur mit super erfolgreichen Profispielern. Es hieß erst immer damit, wir brauchen mehr Profis auch und so, Talent vor Ort. Jetzt haben wir einen Haufen Talent, einen Haufen Profis aus einem Haufen kontinentaleuropäischen Ländern. Jetzt reicht das nicht, jetzt müssen die auch noch super erfolgreich sein. Und dann Dave Hendon fand ich gut, hat gesagt, aber was ist mit dem Luca Brisselle? Der war ja Weltmeister. Was ist da mit Belgien? Und dann natürlich Steve Dawson. Ja, das ist natürlich kompliziert, da ein Turnier zu machen. In Belgien? In Belgien. Also noch von der Infrastruktur her würde ich sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, eher weit unten, was die Komplexität eines Turniers dort angeht. Also wirklich. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Dave Henton nochmal nachfragt. Und vielleicht hat das und es wurde rausgeschnitten. Wir wissen es nicht, ne? Also das war, dachte ich mir so, was für ein Sport guckst du, ne? Wir haben noch nie Profis gebraucht, um schöne, tolle, inspirierte Turniere zu haben. Und wir hatten einen und ihr habt nichts draus gemacht. Ja, also wirklich. Dann haben wir hier nächstes Beispiel, kleines Beispiel, Social Media. Hat er gesagt, ja, wir arbeiten so hart jetzt im Social Media Bereich. Wann hat ein World Snooker Tour das letzte Mal hart im Social Media Bereich gearbeitet? Die reden mit keinem, die beantworten keine Fragen. Wenn man sich fragt, warum das Turnier in Irland nicht übertragen wird. Also wann haben die das letzte Mal sich die Arbeit gemacht, jemandem zu antworten auf einen Tweet? Weiß nicht, Jahre her. Das letzte Mal, was ich sagen würde, da wurde hart gearbeitet, da war der Lewis noch da und die hatten doch einmal diese coole YouTube-Show. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber das war so, na, die hatte der Lewis sich nämlich ausgedacht und das war richtig lustig, das hatte Humor, das hatte Charme, das war abwechslungsreich und dann war Lewis nicht mehr da und sie haben es noch versucht und es ging nicht mehr und dann kam Corona und wurde es ganz eingestampft. Da würde ich sagen, da haben sie gearbeitet und seitdem hat doch da keiner mehr hart gearbeitet. Also die machen solide Sachen, ja, und das sind auch nette Leute, ich verstehe mich mit vielen von denen sehr, sehr gut, mit denen kann man auch privat sehr gut über Snooker reden. Aber, also, überarbeiten tut sich da eigentlich keiner, ne? Also, das nur dazu. Also, auch wieder so, in welcher Realität, ne? Und dann so, bei vielen Sachen so, ich denke, das wurde schon so gemacht. Oder, ja, da ist die WPBSA natürlich eher zuständig. Immer wenn es gerade ungemütlich wird, ja, das ist natürlich jetzt Sache der WPBSA. Ja, wirklich? Okay, Es ist ja schön, dass du so gut Bescheid weißt, was in deinem Laden los ist, ne? Und ja, da kümmert sich bestimmt die WPBSA drum, da ist die ja auch bekannt für, ne? Also, das war so ein, irgendwie so, ja, ich glaube, der guckt nicht mal in den Sport, wirklich. Und auch mit dieser Dokumentation, Christian, dann habe ich es auch, jetzt ist es mal gut, ja, aber dieser komplett schambefreite Typ hat echt was mit mir gemacht in diesem Interview, was ich mir hier reingezogen habe. Aber auch diese Doku, ne, dann kam ja das Gespräch auf diese Doku. Und dann meinte er, ja, das müsste man ja auch im Kontext sehen. Das war ja eine Storyline. Ja. Da hatten sie jetzt keine Kontrolle drüber. Ja, worüber ihr jetzt schon eine Kontrolle hättet, wäre, ob Snooker so ein lachhafter Sport ist, ne? Worüber ihr vielleicht auch, ne, man hätte nachdenken können, wäre vielleicht mal mit dem Protagonisten zu sprechen und mal irgendwie zu gucken, was da los ist. Und ja, aber viel wichtiger ist unsere Arbeit im Social-Media-Bereich. Ja, nee, genau, weil diese Dokumentation haben eh nur 3 Leute gesehen weltweit, ne? Das wäre jetzt überhaupt nicht die Möglichkeit gewesen, neue Leute zu gewinnen für den Sport. Da ist natürlich, ne, der Instagram-Account von World Snooker Tour wesentlich wichtiger. Geht ja um Sustainability, Christian, außer bei den Flugreisen nach China. Da ist das jetzt nicht so wichtig. Ja, also wirklich, nee, die Doku müssen wir im Kontext sehen. Das war ja breiter eingebettet. Ja, es ist, wir wissen es, wir leben in einer Zeit, wo Leute immer alles super nuanciert im Kontext sehen, Steve Dawson. Ja, die wollen nicht einfach nur schnell über Snooker lachen und du hast es geschafft, dass das wunderbar möglich war in dieser Dokumentation und hast da zero accountability dafür. Ja, weil die haben sich ja nichts ausgedacht. Das war ja nicht animiert oder so. Das war kein Zeichentrick. Da waren wirklich Tauben. Da ist wirklich das Licht ausgegangen. Wir haben wirklich kein Live-Scoring. Da hätte ich ja ein halbes Kapitel der Doku auch noch drüber machen können. Das hätte ich Netflix mal vorschlagen sollen. Ja, das ist ja alles wirklich da. Das ist alles wirklich passiert. Aber nee, das muss man im Kontext sehen, Christian. Ja, also ich habe wirklich sein Interview in einem vielschichtigen Kontext gesehen und wollte mich übergeben.
Also, diese Folge heute ist für Freunde von Katis Rants auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Das mit der Story das Argument fand ich auch sehr lustig, weil es gab eine Story zu dem Boxer und zu der Billardspielerin da, glaube ich, war es, ne? Aber warum hat man denn keine Story mit einem Snookerspieler gefunden? Da hätte es doch bestimmt jemanden gegeben. Also so irgendwie so einen coolen Jungprofi. So Stan Moody würde mir da einfallen. Mal so ganz spontan. Wäre ein Megakandidat für so eine Story.
Ja. Also ich meine, natürlich, die Doku hat Netflix gemacht. Barry Hearn war und Eddie Hearn waren die Protagonisten dieser Nee. Dokumentation, die sich da hätten für einsetzen können, dass vielleicht auch Snooker irgendwie ein bisschen anders wegkommt. Und Steve Dawson hätte mit dieser Dokumentation irgendwie anders umgehen können. Man hätte ja auch mal ein lustiges Video machen können, so à la, ha, guckt mal, ihr habt jetzt unsere Tauben gesehen, wir zeigen euch noch viel mehr Insekten auf Snookertischen. Best of Jan Verhaas und Motten, ja? Nein, also, das, wo war denn das hardworking Social Media Team an der Stelle? Na, also, man hätte im Vorfeld Lobbyismus betreiben müssen, um diese Doku anders zu gestalten. Man hätte im Nachhinein Sachen machen können, um damit anders umzugehen. Man könnte mindestens mal das Ganze ernst nehmen. Aber gut, Steve Dawson hat selbst gesagt, na, in der Doku sollte es um glamouröse Sachen gehen. Da sieht der Snooker selbst offenbar nicht drin. Also gleichzeitig ist irgendwie Snooker total bigger, better, na, das wird super. Dann wieder ist es total missverstanden und ach, das sind ja auch die Narrative immer über Snooker. Das ist schwierig. Ja, also es ist einfach super kommerzialisiert. Ne? Das können wir, glaube ich, festhalten. Aber ansonsten ist bei Steve Dawson irgendwie, da brennen nicht viele Glühbirnen.
Da können wir wirklich nur hoffen, dass Ronnie O'Sullivan in ein paar Wochen dann wirklich bitte, bitte diese 167 spielt. Dann haben wir doch was, über was wir reden können. Ne? Nicht diese, wen interessieren schon die 15 Maximums, die wir diese Saison sehen. Also wahrscheinlich deutlich mehr als 15. So, also Mark Williams, darum ging es ja eigentlich in dieser Folge, gewinnt den Jian Grand Prix mit 10-3 im Finale gegen Sean Murphy. Das war's von uns mit dieser Woche aus Jian. Weiter geht's bei Total Clemens, dann auch mit den Northern Ireland Open. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.